Willkommen zur Wirtschaftswelle, dein Business-Podcast.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich heute wirklich sehr auf unseren neuen Podcast. Matthias Willenbacher sitzt heute bei mir. Wir sprechen über das Thema Nachfolge, enkeltaugliche Vermögensgestaltung und wie Investitionen in erneuerbare Energien beides verbinden können. Matthias, du bist einer der erfolgreichsten Windradpioniere in Deutschland, hast ein Milliardenunternehmen aufgebaut mit in der Spitze bis zu 1500 Mitarbeitern. Aber am besten, du stellst dich und dein Lebenswerk gleich mal selber vor. Erzähl uns mal, wie du vom ersten Windrad auf dem Hof deiner Eltern zu deinem Lebenswerk gekommen bist und wie auch dein Spitzname Mr. Windrad entstanden ist.
Ja, lieben Dank, Marco, dass ich heute hier sein darf. Es freut mich sehr, da nochmal etwas über mich erzählen zu können vor dem Hintergrund Enkeltauglichkeit und Übergabe und solche Themen. Ich bin jetzt mittlerweile 31 Jahre in dem Bereich erneuerbare Energien tätig und das war nicht unbedingt vorgezeichnet, denn meine Idee mit Mitte 20 war es, ein Faulenzer zu werden. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber ich hatte mir vorgestellt und deswegen, das war so der Hintergrund, dass man als Mathe- und Sportlehrer es relativ einfach haben könnte im Vergleich zu anderen, wenn man das entsprechend geschickt anstellt. Das war sozusagen meine Vorstellung und da bin ich entsprechend gescheitert. Ich bin nicht Faulenzer, sondern Workaholic geworden, weil mich das Thema Windkraft im Speziellen und allgemein erneuerbare Energien sehr fasziniert hat. Und das Faszinierende daran war, dass man mit der Kraft des Windes, so war es meine erste Idee, schon super viel Strom erzeugen kann und damit die Kraft der Natur nutzt, um Energie bereitzustellen und ohne bleibende Schäden zu hinterlassen. Wenn ich eben Kohle, Erdöl, Erdgas verbrenne, das kriegen wir jetzt seit einigen Jahrzehnten mit, erwärmt sich die Erde aufgrund des Treibhauseffektes und das kann zu verheerenden Folgen für die Natur und für uns Menschen sein. Und deswegen ist es für mich ein Anliegen, da tätig zu sein, um das positiv zu gestalten, dass wir eben nicht 4-5 Grad Erderwärmung erreichen, sondern deutlich darunter bleiben. Und es ist leider immer schwerer geworden, je weiter es vorangeschritten ist und und ist immer noch heute ein Kampf gegen Windmühlen, könnte man sagen, aber nein, mit Windmühlen, gegen eine sehr starke Lobby, weil das Energiegeschäft sozusagen das eines der besten Geschäftsmodelle überhaupt weltweit ist. Und wenn man sich anschaut, wo haben die in den letzten Jahrzehnten die Firmen am meisten Geld verdient, und das war eben im Energiebereich. Und der saudische Staatsfonds ist einer der größten überhaupt mit der größten Menge an Geld, weil sie eben mit dem Ölgeschäft und Gasgeschäft halt hier sehr gut verdienen konnten. Und deswegen ist es immer noch ein Kampf bis heute.
Und ich sag mal so, das mit dem Ölgeschäft ist jetzt ja ganz, ganz, ganz aktuell. Wir haben jetzt am Wochenende erlebt, dass die USA und Israel ja den Iran angegriffen haben. Iran ist einer der größten Ölproduzenten der Welt. Also es ist sehr, sehr aktuell. Aber ihr seid ja auch, oder ihr wart sehr, sehr erfolgreich, muss man auch am Ende des Tages dazu sagen. Ich bin als WP ein Zahlenmensch, ganz grob geschätzt, wie viel Windräder hast du bisher realisiert? Wie viele Projekte in wie vielen Ländern?
Na, sorry, wenn ich da vielleicht nochmal einen Tick früher einsteige. Mein erstes Windrad habe ich 1996 gebaut, das ist jetzt genau 30 Jahre her, hat genau 9 Monate von der Idee bis zur Realisierung gebraucht, bis heute Rekord, weil es etwas Neues war, weil die Leute nicht wussten, wie man jetzt mit dem Thema umgeht und weil es einen Verantwortlichen in der Kreisverwaltung gab, der gesagt hat, ich möchte hier einen jungen Startup-Unternehmer unterstützen und ihm helfen, dass es ganz schnell geht. Und von da ab habe ich dann beschlossen, hey, das hat so gut funktioniert, jetzt möchte ich nicht nur ein Windrad bauen, sondern ganz viele und viel mehr machen. Und konnte das peu à peu aufbauen, konnte dann in einem Bereich Solarenergie, Bioenergie noch einsteigen, Elektromobilität. All das waren dann Themen, die dann hochgekommen sind. Und im Laufe der ersten 10, 15 Jahre sind wir dann von 2 Leuten, also mit einem Partner habe ich das dann aufgebaut, von 2 auf über 1500 Mitarbeitern. Und ich glaube, die Milliardenumsatzgrenze haben wir dann zum ersten Mal 2010 geknackt, also 14 Jahre nach Gründung. Das war nicht geplant, aber das hat sich dann tatsächlich so ergeben, dass wir hier entsprechend wachsen konnten. Das war super. Und mit Fukushima hatten wir geglaubt, und das war eine Fehlannahme, dass die Politik sich rein auf das Thema erneuerbare Energien konzentrieren würde. Aber es hat so leider nicht funktioniert, weil die Lobby im Hintergrund entsprechend gearbeitet hat und dann wurden dann schon Umstellungen gemacht. Aber um jetzt die Frage zu beantworten, ich habe weit über 1000 Windräder gebaut. Bei Solaranlagen kann ich es nicht beziffern. Es waren viele Tausende von Anlagen, von Kleinstanlagen auf Hausdächern bis Großprojekte, weit über 100-200 Megawatt groß. Als Juwi waren wir in der Phase 2010, 11, 12, glaube ich, in über 40 Ländern weltweit aktiv, auf allen Kontinenten tatsächlich. Mein Steckenpferd war Nord- und Südamerika, Mittelamerika, da war ich sehr oft unterwegs. Und worauf ich besonders stolz bin, dass ich auch mehrere Windparks in Costa Rica bauen konnte. Schönes Land und schöne Region. Und ja, das war sehr spannend, da was aufbauen zu können.
Da habe ich auch ein paar Zeilen aus deinem Buch gelesen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Komme ich gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Was mich noch interessieren würde, aus deiner Erfahrung heraus, wir haben viele auch als Zielgruppe junge Unternehmer. Wenn du jetzt so rückblickend schaust, welche 3 Eigenschaften aus deiner Sicht machen denn einen sehr guten Unternehmer aus? Welche ist bei dir am stärksten ausgeprägt davon?
Oh, das ist natürlich immer eine wichtige und gute Frage. Zielstrebigkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und Hartnäckigkeit. Mhm. Und natürlich eine gewisse Smartheit. Also ich würde sagen, so, das sind so die 3 wesentlichen Punkte. Ich glaube, dass ich von den 3 Punkten auch alles mitbringe. Sonst ist es, glaube ich, schwer, ein größeres Unternehmen aufbauen zu können. Aber ich möchte noch einen Punkt ergänzen, der jetzt nach 30 Jahren rückblickend auch immer eine wichtige Rolle spielt, wenn man andere Karrieren verfolgt. Man muss auch das nötige Quäntchen Glück haben, um das Ganze umsetzen zu können. Und natürlich auch die Voraussetzung. Wäre ich in einem anderen Land geboren, wäre das wahrscheinlich schwieriger gewesen, wenn ich jetzt im Iran beispielsweise geboren wäre oder in was auch immer, Peru, hätte ich wahrscheinlich weniger Möglichkeiten gehabt, hier so erfolgreich zu sein. Also es kommt schon einiges dazu. Also die Voraussetzungen müssen natürlich auch von der Geburt her gegeben sein. Und eben, man braucht das Glück zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle, muss man sein, um dann erfolgreich sein zu können.
Was würdest du sagen zum Thema Impact? Ich meine, ihr erzielt einen Riesenimpact. Wenn wir jetzt mal oben die Zahl, die du sozusagen vorhin genannt hast, 1000, über 1000 Windräder allein für den Bereich. Du hast in einer Doku, fliegst du auf deinem ersten Windrad, meine ich, und erzählst, ja, so ein Windrad produziert für 5.000 bis 6.000 Haushalte Strom. Wenn man jetzt die beiden Zahlen mal multipliziert, ja, dann kommt man ja auf weit über 6-7 Millionen Haushalte, die dadurch Strom erhalten können. Das ist mal eben so mindestens die Schweiz. Die Schweiz hat 4 Millionen Haushalte. Ist es auch das, dieser Impact, das Unmögliche zu erreichen? was man intrinsisch braucht, um ein guter Unternehmer zu sein?
Also erst nochmal kurz, deine Hochrechnung ist nicht ganz richtig, weil meine ersten Anlagen waren ein bisschen kleiner. Okay. Also die neuen Windräder haben tatsächlich das Potenzial, aber die ersten hatten eben ein deutlich kleineres Potenzial. Aber der Impact an sich ist natürlich gewaltig von dem, was ein modernes Windrad oder größere Photovoltaikanlage tatsächlich erreichen kann. Und deswegen ist es für mich jetzt, um dann vielleicht einen Schwenker schon zur aktuellen Politik zu machen, so extrem schade, dass die Regierung jetzt über ganz verschiedene Themen, jetzt darf man, soll man wieder die Freiheit im Heizungskeller haben, es sollen Gaskraftwerke gebaut werden. Und alles natürlich mit dem Ziel, dass die Gas- und Öllobby hier ihr Geschäftsmodell verlängern kann. Und auf der anderen Seite gibt es viele Genehmigungen für Windräder, die nicht ausgenutzt werden, weil die Mengen an Ausschreibungen künstlich klein gehalten werden. Das heißt, wir können eigentlich nicht so viele Windräder bauen, wie genehmigt sind, weil die Bundesregierung in einer planwirtschaftlichen Art das einfach nicht zulässt. Also die Ausschreibungsmengen sollten eigentlich dazu dienen, die Preise nach unten zu drücken, die Strompreise, die sind jetzt sehr unten und jetzt könnte man die Mengen einfach erhöhen, aber es ist nicht gewollt. Und das, was an Menge, das sind etwa 10.000 Megawatt, grob sind es vielleicht zwischen 25 und 30 Terawattstunden, die jetzt an Menge nicht gebaut werden, weil sie nicht ausgeschrieben werden. Das sind 5% des Energieverbrauchs in Deutschland, die man per Fingerschnips bekommen könnte, wenn man einfach statt 10.000 Megawatt dieses Jahr 20.000 Megawatt ausschreiben würde. Und das ist schon verrückt, dass das nicht gemacht wird. Mhm. Und es würde uns eben unabhängiger machen von Öl- und Gasimporten und würde uns sehr helfen. Und ich höre natürlich jetzt schon die Stimmen der Kritiker. Ja, aber was machen wir, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint? Ja, durch mehr moderne Windkraftanlagen kommt das seltener vor. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und etwas, was wir bis heute nicht ausnutzen, auch wieder von der Lobby gesteuert, dass eben neue Gaskraftwerke gebaut werden können, ist eine Flexibilisierung. Also es wird kein Anreiz gesetzt oder zu wenig Anreiz, dass der Stromverbrauch sich ein Stück weit an die Erzeugung anpasst. Mhm. Denn wenn ein Preissignal kommt und sagt, hier, der Strom ist jetzt teurer, dann wird automatisch weniger verbraucht. Und in Zeiten, wo der Strom dann günstiger ist, wird automatisch dann mehr verbraucht. Ist eigentlich eine ganz normale marktwirtschaftliche Herangehensweise. Aber Deutschland ist beim Ausbau des Smart Meter letzter in der EU mit nur etwa 4%. Mhm. Und es gibt viele Länder, die schon fast bei 100% sind. Und da können wir sehr, sehr viel tatsächlich erreichen, dass eben Verbrauch sich verlagert. Ja, wesentliche Punkt. Und dann haben wir noch das Thema Speicherung. Die Speicher sind heute vorhanden. Man müssen die nur installieren und die Leute wollen das auch installieren. Aber es werden extreme Hürden aufgebaut, dass eben die Speicher nicht jetzt gebaut werden oder noch zu wenige gebaut werden. Und da kann man tatsächlich viel tun. Also sowohl bei der Flexibilisierung als auch beim Speicherausbau. Und das wird es eben entsprechend ein System aufbauen, was resilient ist gegenüber gerade den Themen, die wir jetzt sehen, dass Öl- und Gaspreise dann wieder nach oben schnellen.
Da direkt von mir auch noch dazu, ich bin absolut bei dir. Ich habe jetzt auch schon die zweite, sagen wir mal, das zweite private Projekt projektiert. Wir kriegen dieses Jahr einen Speicher, wir kriegen eine Photovoltaikanlage, auch Smart Meter und ich werde testen ein Home Energy Management System. Dazu werde ich auch dann einen Podcast mit dem Betreiber machen, um mir das Ganze anzuschauen und in der Podcast-Folge auch wieder aufzugreifen. Da bin ich absolut bei dir. Wobei ich schon sagen würde, in den letzten 2, 3, 4 oder kürzeren Vergangenheit hat sich durch das ein oder andere Startup, ich sag mal Stichwort 1,5, da zumindest medial auch einiges getan. Und es ist ein gewisser Fortschritt erzieht worden. Aber absolut, die Gegenstimmen kommen immer wieder. Was machen wir denn mit, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint und, aber. Kommen wir mal abschließend zum, um dann auch auf deine aktuellen Projekte einzugehen zu wollen im heutigen Podcast, auf eine spannende Frage, die ich mir auch immer wieder stelle oder gestellt habe, weil ich jetzt seit Anfang des Jahres auch selbst Mitunternehmer bei DDP bin. Warum würdest du jungen Menschen raten, Unternehmer zu werden? Und warum vielleicht nicht?
Also, ich kann da aus meiner Sicht sprechen und mir persönlich konnte da nichts Besseres passieren, weil ich ein Mensch bin, der etwas bewegen möchte. Ich glaube, als Lehrer wäre ich versauert und erst recht irgendwo an der Uni oder irgendein Labor, das wäre nichts für mich gewesen. Ich muss tatsächlich Dinge verändern und einen positiven Beitrag irgendwo leisten können. Und als Unternehmer, wie das Wort schon sagt, kann man eben tatsächlich etwas unternehmen. Und das ist eben so das Positivste. Man kann eine sinnstiftende Sache machen und es in seinen Stempel sozusagen da draufdrücken. Und deswegen, das hat mich persönlich sehr bewegt und ich glaube, dass es auch viele andere Menschen, die ein Unternehmen gründen wollen, genau dieselbe Motivation dahinter steckt. Ich habe natürlich aber auch im Laufe der Zeit Leute kennengelernt, denen es vor allen Dingen ums Geldverdienen geht. Das kann natürlich auch eine Motivation sein und würde ich jetzt nicht schlecht reden, wenn man damit etwas Gutes bewegt, kann man das ja miteinander kombinieren. Also von daher ist es natürlich auch was Gutes, wenn es eben sinnstiftend eingesetzt wird. Unternehmer, die allerdings eher etwas machen wollen, was für die Allgemeinheit nicht positiv ist, finde ich dann natürlich eher schade, wenn dann positive Energie in etwas Negatives umgewandelt wird. Ja.
Okay. Lassen wir mal das Thema Unternehmertum hinter uns und jetzt haben wir Zeit für deine aktuellen Projekte. Welche Projekte stehen gerade wo an bei dir? Ja, vielleicht Größenordnung, Standort, hast du neue Windparks geplant? Vielleicht lässt du uns da mal ein bisschen Einblicke gewähren.
Ja, also erstmal, ich habe über 30 Jahre jetzt Vollgas gegeben und mache mir da natürlich jetzt Gedanken und du hast ja auch den SWR-Beitrag Mr. Windrad gesehen und da habe ich ja auch darüber erzählt, dass gesundheitlich ich Herausforderungen habe und ich mich jetzt versuchen will zu fokussieren. Ich habe es geliebt, ganz viele Themen neu anzufangen und jetzt ist aber für mich die Zeit, mich auf wenige Themen zu konzentrieren. Und das sind meine Steckenpferde, erneuerbare Energien, Wind, Solar, Energie, Speicherprojekte und alles, was damit im Zusammenhang steht. Und in der Vergangenheit haben wir bei unseren Wind- und Solarparks gerne Stadtwerke oder größere Versicherungskonzerne, institutionelle Investoren als Kapitalgeber gesucht. Aber seit 2 Jahren mit dem Wachstumschancengesetz haben wir gesagt, warum soll man da nicht auch privates Kapital damit reinnehmen, die eben von diesem Gesetz profitieren können, was eine Versicherung eben nicht kann. Und deswegen war es unsere Idee, da mehr und mehr privates Kapital wieder in unsere Projekte da mit zu integrieren.
Das heißt, ganz konkret, was verstehst du in dem Zusammenhang unter enkeltauglicher Vermögensgestaltung und wie verbindet man das konkret mit Investitionen in deinem Bereich?
Ja, das sind dann mehrere Aspekte und ich hoffe, dass ich es richtig sage. Wir haben ja wahrscheinlich auch einige Zuhörer aus dem Bereich der Steuerberatung. Also ich denke, das kann ich nie ersetzen. Ein Steuerberater ist immer wichtig und lieber Steuerberater, verzeiht mir, falls ich hier irgendwelche Dinge jetzt nicht 100% korrekt wiedergebe, aber ich versuch's mal so, wie ich es verstanden habe als Unternehmer. Da muss man zwei Aspekte unterscheiden. Das eine ist, wie ich es eben schon auch gesagt habe, es gibt die Möglichkeit, Sonderabschreibungen zu nutzen. Und die liegen bei 40%. Und das ist natürlich sehr, sehr hoch. Und wenn man jetzt ein Windrad finanziert, ich will so eine einfache Beispielrechnung, die heute nicht mehr ganz passend ist, weil Windräder doch etwas teurer sind, aber grob noch vor ein paar Jahren hat ein Windrad 10 Millionen Euro gekostet. Das ist eine große Menge Geld. Und man muss aber nicht hingehen und 10 Millionen Eigenkapital da reinlegen, sondern mit der Bank kann man eine Finanzierung stemmen zwischen 70% und 80%. Sagen wir jetzt einfach mal 80%. Fremdkapital ist möglich. Und dann sind es 8 Millionen Fremdkapital und 2 Millionen Eigenkapital. Und jetzt sagt das Wachstumschancengesetz, dass man 40% Sonderabschreibung nutzen kann, neben der normalen Abschreibung über 16 bis 20 Jahre. Die kommt dann eben auch oben drauf. Und das kann man im ersten Jahr machen. Also man könnte theoretisch von den 10 Millionen Investitionsvolumen 4 Millionen abschreiben. Und da man nur 2 Millionen Eigenkapital eingelegt hat, kann man mehr, wenn man möchte, mehr als 100% des Eigenkapitals auch abschreiben. Das ist an der Stelle möglich. Das ist so die eine Variante. Das zweite Thema, womit sich viele Leute beschäftigen, und das ist für mich so eine gewisse Herausforderung. Ich persönlich bin jemand, der auch möchte, dass Kapital positiven Beitrag für alle Menschen liefert. Deswegen befürworte ich grundsätzlich, dass Menschen auch Steuern zahlen, weil damit natürlich Infrastruktur, Schulen, Bildung und vieles andere finanziert wird. Und da muss jeder irgendwo auch seinen Beitrag leisten. Und jemand, der viel Geld hat, sollte natürlich da auch entsprechend größeren Beitrag leisten als jemand, der jeden Monat am Ende des Monats gucken muss, wo er sein Geld herbekommt. Also das sehe ich da schon so. Aber bei dem Punkt Investitionen in erneuerbare Energien tut man natürlich auch etwas für Enkel. Und weil man natürlich versucht, dass das Klima erhalten bleibt und wir geopolitisch unabhängig sind, dass wir eben nicht von Scheichs oder Diktatoren abhängig sind. Also deswegen hat es viele positive Effekte, wenn man in erneuerbare Energien investiert. Und da besteht die Möglichkeit, das sind alles operative Gesellschaften, in der Regel als GmbH und Co. KG organisiert, dass wenn man sich daran beteiligt, dass man Vermögen steuerfrei übertragen kann. Deswegen hat es da nochmal einen besonderen Aspekt. Und das ist für uns natürlich auch klasse, wenn jemand investiert und gerade dann seinen Kindern oder Enkeln Kapital übertragen möchte mit der Investition in einen Wind- oder Solarpark.
Ja, und du sprichst ja auch das Thema, ich sag mal, Erbschaft und Schenkungssteuer damit am Ende des Tages an. Dazu wird ja dieses Jahr auch ein Urteil erwartet und das zum Thema Steuerberater. Wir als CDP machen natürlich zu dem Thema auch, zu dem brandaktuellen Thema auch ein Webinar mit dem Kollegen, den du natürlich auch sehr gut kennst, mit Lukas Kamenbrock. Also wer auch hier sich das Thema anschauen möchte, gerne in das Webinar reinschalten. Aber jetzt nochmal kurz zurück zu deinen Projekten. Die großen Vorteile aus deiner Sicht sind auf der einen Seite das Invest in die Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite irgendwo auch das Thema Steueroptimierung, Abschreibungsnutzung. Wo siehst du aktuell die größten Herausforderungen in eurem Projekt oder in euren Projekten, vielleicht auch politisch? Welche Risiken siehst du an der Stelle?
Ich habe jetzt seit 30 Jahren in Wind- und Solarprojekte investiert, und das, was den Standard Deutschland auszeichnet, ist, dass man sich immer auf die Gesetze, die verabschiedet sind, dann auch verlassen kann. Es kann natürlich in Zukunft können Veränderungen auftreten, aber es wird nie rückwirkend gemacht. Das ist der große Vorteil, auf den man sich da verlassen kann. Und das, wenn man jetzt irgendwo investiert hat, im Glauben, und im Vertrauen auf eine gewisse Regelung, dass die auch erhalten bleibt. Und das habe ich in den letzten 30, 31 Jahren auch immer so erlebt, dass nie rückwirkend Dinge verändert worden sind. Und das ist der Vorteil, wenn man jetzt in ein Projekt investiert mit Erneuerbaren, die schon Genehmigungen haben und auch Zuschläge erhalten haben. Das heißt, man hat damit sich schon dann die Tarife für die nächsten 20 Jahre gesichert. Und das haben wir bei unseren Projekten, die wir in den nächsten 2-3 Jahren bauen. Das ist der Vorteil, den wir jetzt haben, dass wir da genügend Projekte uns schon gesichert haben, die genau diese Kriterien schon erfüllen. Und dafür, für diese Projekte suchen wir jetzt Investoren, die da mit uns diese Projekte angehen. Risiken, also vor 30 Jahren mein erstes Windrad gebaut habe, habe ich darauf vertraut, dass der Windradhersteller ein Windrad baut, was dann noch tatsächlich nach 20 Jahren funktioniert. Damals haben wir auf 20 Jahre kalkuliert und ich wusste nicht, ob das wirklich möglich ist, aber in meiner Jugendlichkeit, so will ich es mal nennen, habe ich das geglaubt, dass es geht. Heute weiß ich das, auch wenn wir schon viele Anlagen repowert haben, aber an manchen Standorten war ein Repowering nicht möglich aus verschiedenen gesetzlichen Rahmenbedingungen und deswegen drehen diese Anlagen auch heute noch. Und ich betreibe noch eine Menge Anlagen, ich glaube fast 20 Windräder, die aus den 90ern oder Anfang 2000 sind. Und von daher weiß ich, dass Anlagen deutlich länger als 20 Jahre tatsächlich auch drehen können. Und auch das Thema Windvorhersage ist heute eine ganz andere. Mit den Erfahrungen, die man halt jetzt in 3 Jahrzehnten gesammelt hat, kann man heute das wesentlich genauer machen, als das vor 20 oder 30 Jahren möglich war. Und das heißt, man hat eigentlich alle Parameter da sehr gut im Griff und hat tatsächlich damit wirklich einen super stabilen Cashflow und überschaubare Risiken, die man hier als unternehmerische Beteiligung im operativen Bereich dann macht.
Jetzt bin ich ganz gespannt, Matthias. Jetzt habe ich, machen wir einen kurzen Beispielfall. Ich habe 500.000, reicht das aus? Kann ich die dir geben? Wie wird es dann losgehen? Oder gibt es einen Mindestbetrag, den ich mitbringen muss? Gibt es kleinere Tickets? Wie ist dann der Prozess? Was mache ich jetzt am besten?
Ja, also das ist so, dass wir unterschiedliche Projekte anbieten. Von meinem Solarportfolio, das ist auch etwas, wo ich gesagt habe, ist für mich persönlich jetzt einfach zu viel, so dass ich noch ein paar Altprojekte da verkaufe. Das ist so ein kleinerer Rahmen. Und jetzt bei Neuprojekten gibt es die Möglichkeit, kleinere Einheiten von Großprojekten für Photovoltaikanlagen zu kaufen. Das bereiten wir jetzt gerade in den nächsten Wochen vor, dass es dann möglich ist. Und wenn man jetzt in Windkraftprojekte investiert, da wird es 2-3 Spezialprojekte geben, wo wir kleinere Beträge auch möglich machen, irgendwo zwischen 50 und 200.000 Euro Investitionsmöglichkeit. Für die neueren, größeren Projekte, habe ich ja vorhin gesagt, also ein modernes Windrad, irgendwo 10, 15 Millionen Investitionsvolumen, da ist es dann sinnvoll, dass man erst ab 200.000 Euro Invest dann einsteigen kann. Das sind dann die Größenordnungen. Wir haben entsprechend Beteiligungsunterlagen, die man sich da anschauen kann. Und falls jemand Interesse an einem Windprojekt hat, dann können wir ihm das entsprechend mitteilen. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass jemand investiert aufgrund der Rendite des Projektes.
Das wäre auch eine Frage von mir gewesen.
Das ist die Hauptvoraussetzung. Das Steuerthema wird eben von der Gesellschafterversammlung beschlossen und ist eben unabhängig davon, dass es theoretisch möglich ist. Das ist das etwas, was er mit seinem Steuerberater besprechen kann, wenn er von uns Unterlagen zu einem konkreten Projekt hat. Aber wichtig ist, dass wir eben zeigen können, mit der Cashflow-Planung, dass man hier Renditen von 7, 8, 9% erzielen kann über Laufzeiten von 25 bis 30 Jahren. Das ist so das, was wir zeigen können in der Cashflow-Planung, dass man aufgrund dieser Renditeerwartung dann investiert.
Was würdest du sagen? Also ihr sucht jetzt sozusagen privates Kapital, aber ich meine, wir haben auch, oder generell ist ja das Thema CSRD auch in aller Munde, ist ein bisschen abgeschwächt worden, aber auch da gibt es ja Unternehmen, die eben, ich sag mal, ihren eigenen CO2-Fußabdruck verbessern wollen, sich aber auch unabhängiger machen wollen. Ich meine, Sie sehen jetzt wieder einen Ölpreisanstieg. Wäre das auch ein Target für euch, dass man sagt, okay, mittelgroße, große Unternehmen, die auch in den Windpark investieren?
Auch das ist theoretisch möglich. Kommt dann darauf an, weil da sind natürlich die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten deutlich kleiner. Wenn man nicht in den eigenen Windpark investiert, der dann als Tochtergesellschaft, 100% Tochtergesellschaft fungiert. Dann sind solche Dinge möglich und der Best Case für solche Unternehmen ist dann natürlich, wenn sie vor der Haustür in ein eigenes Projekt investieren könnten, sei es ein Wind- oder Solarpark, dann kann man das natürlich am besten machen. Und das wird auch immer interessanter und kann für das eine oder andere Unternehmen durchaus auch lohnenswert sein, sich damit auseinanderzusetzen, ob in der Nähe irgendwo, Windparks sind ein bisschen schwieriger, aber Solarparks sind da doch ein bisschen einfacher, sag ich mal, in einem Umfeld von 4 bis 5 Kilometern, das ist heute für eine sogenannte Direktleitung und räumliche Nähe der entscheidende Faktor. Das kann man an einigen Standorten tatsächlich auch hinbekommen. Und das würde ich empfehlen, sich da mal umzuschauen, ob da Möglichkeiten bestehen. Und wenn man das direkt machen kann, ist es natürlich der Königsweg. Aber wenn das eben nicht möglich sein sollte, kann man eben von der Beteiligung bis hin zum ganzen Windrad auch natürlich sich irgendwo unternehmerisch betätigen. Da investieren.
Aber dafür wärst du natürlich auch ein exzellenter Sparringspartner für die Unternehmen. Wir sind jetzt...
Vielleicht noch ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Vorhin habe ich ja das Thema Flexibilisierung und Speicher angesprochen. Mhm. Das ist auch immer wichtiger für Unternehmen. Ja. Und da kann man sich von zwei Seiten nähern. Und das ist auch etwas, was viele bisher vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatten. Man kann den Speicher im Windpark oder im Solarpark installieren. Im Solarpark ist es ganz einfach zu erklären, wo der Vorteil liegt. Ich habe gerade an so einem Tag wie heute, wenn die Sonne von morgens bis abends scheint, morgens etwas weniger Solarertrag und abends auch etwas weniger, aber in den Mittagsstunden natürlich sehr hohen Ertrag. Wenn ich jetzt mit dem Speicher hingehe und dann ab 10 Uhr, sag ich mal, anfange, Strom in den Speicher zu laden und am meisten natürlich zwischen 12 und 14 Uhr, kann ich dann in den Abendstunden oder nachts den Strom zur Verfügung stellen, wenn er dann gebraucht wird. Das heißt, ich flexibilisiere oder verstetige das Angebot aus meiner Solaranlage. Und umgekehrt kann aber natürlich auch ein Unternehmen hingehen und kann sagen, bisher habe ich gewisse Spitzen in meinem Verbrauch und ich verbrauche, keine Ahnung, immer um 10 Uhr am meisten oder wie auch immer. Und wenn ein Unternehmen dann hingeht und sich einen Speicher hinstellt, kann es auch den Strom glätten, kann in andere Zeiten verschieben, also auch Flexibilisierung des Stromverbrauches hinbekommen und in Zeiten, wo dann wiederum mehr oder günstigerer Strom zur Verfügung steht. Also diese beiden Aspekte kann man zusammenbringen und deswegen ist das Thema Speicherung auch ein Riesenthema, wo sich eigentlich jedes Unternehmen heute sehr viele Gedanken machen sollte. Also man muss heute die Kombination aus Wind, Solarenergie, Erzeugung und Verbrauch und Speicherung und Flexibilisierung, also diese Themen muss man alle zusammenbringen und dann kann man sich wirtschaftlich am besten aufstellen.
Sehr schön. Mit Blick auf die Zeit, wir sind leider schon am Ende angelangt. Vielleicht mit zwei Sätzen von deiner Seite. Wie sehen deine nächsten 12 Monate bei dir aus?
Ja, mein persönlicher Wunsch ist es, meine Kollegen noch mehr Verantwortung übernehmen können, so dass ich mehr von dem Workaholic zum Faulenzer komme. Weniger zum Faulenzer als zu demjenigen, der etwas ruhiger und mehr auf seinen Körper achtend tatsächlich unterwegs sein kann.
Auch, ich habe in der Doku gesehen, du hast ein Projekt zu Hause, dem Bauernhof beispielsweise.
Oh, das ist natürlich ein sehr schönes Projekt. Ja. Was die ganzen Thematiken verbindet, meinen Bauernhof, den ich reaktiviert habe, also bin ja auf dem Bauernhof groß geworden, meine Eltern haben sehr lange da gearbeitet und als sie gestorben waren, wollte ich das nicht aufgeben, sondern neu wieder starten und habe mich auf Gemüseanbau spezialisiert, Gemüseanbau jetzt im Gewächshaus. Und was liegt da näher, als die Energie des Gewächshauses mit erneuerbaren Energien herzustellen? Und das ist natürlich eine super tolle Verbindung. Und gerade auch da spielt das eine sehr große Rolle. Erzeugung aus Wind, Solarenergie, Speicherung, Flexibilisierung des Angebotes, aber auch Flexibilisierung des Verbrauchs. Und wenn man das miteinander gut kombiniert, ist es eben möglich, ohne externen Strom das komplette Gewächshaus rund um die Uhr mit erneuerbaren Energien vor Ort zu versorgen. Und deswegen ist es ein besonders tolles Projekt, worauf ich mich sehr freue, dass es jetzt am 21. März eingeweiht wird.
Auf jeden Fall sehr inspirierend. Wir haben am Abschluss von unserem Podcast immer zwei spannende Fragen. Wenn du für einen Tag Bundeskanzler in Deutschland wärst, was würdest du machen?
Ja, selbstverständlich würde ich dann sofort der Frau Reiche sagen, bitte stell alles auf 100% Erneuerbare um, so schnell als möglich, weil es volkswirtschaftlich gesehen das Beste ist, besser als jedes Jahr 60, 70, 80 Milliarden im wahrsten Sinne des Wortes zu verbrennen und an Scheiß und Diktatoren zu überweisen. Also das ist natürlich der Punkt, den ich sofort machen würde.
Und jetzt ein bisschen die persönliche Frage, wenn es dich eines Tages nicht mehr gibt, was sollen die Menschen über dich sagen?
Oh, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ja, am liebsten wäre es natürlich, wenn jemand sagen würde, cool, dass der Matthias mitgeholfen hat und einen kleinen Beitrag geliefert hat, dass die Erde für uns weiterhin noch bewohnbar ist und dass wir noch etwas davon mitkriegen, was halt über Jahrtausende, Jahrmillionen sich auf der Erde hier abgespielt hat.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Matthias. Vielen Dank, dass du heute hier warst und uns an deiner Expertise teilhaben hast lassen. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bleibt gerne dran. Like den Beitrag, kommentiert, stellt Fragen. Matthias ist sicherlich gerne bereit, dann auch diese aufzugreifen. Schreibt uns an podcast@ddp-gruppe.de. In diesem Sinne, sonnige und windige Grüße aus Koblenz.
Ja, vielen Dank, Marco.